Man sagt ja immer, wenn du dann auf dem Niveau gespielt hast, dann willst du nicht zurück. Mir war schon klar, dass ich nicht auf Champions-League-Niveau, dass das ein Leben lang weitergeht. Also ich konnte schon ganz gut einschätzen, was ich konnte. Vielleicht, dass es Champions-League-Tacken zu hoch war, vielleicht in dem Moment oder auch sowieso in der ganzen Karriere. Aber trotzdem war das dann natürlich der Moment, wo du denkst, oh, warte mal, jetzt findest du keinen Verein. Das ging jetzt aber verdammt rasant.
Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast der NOZ.
Werbung.
Genauso spannend wie deine Lieblingspodcasts sind auch unsere Mitarbeiterbenefits bei der Sparkasse Emsland. Erkundige dich jetzt und bewirb dich auf einen unserer zahlreichen Jobs. Sparkasse Emsland, so 2024.
Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr euch wieder für Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast, entschieden habt und wünschen euch ein frohes und gesundes Jahr 2025. Mein Name ist Dieter Krämer und ich bin in der heutigen Folge euer Gastgeber. Unser heutiger Gast spielte schon als Teenager in der Champions League gegen Werder Bremen und Inter Mailand. Er zählt beim SV Meppen zu den Aufstiegshelden von 2017, hält einen kuriosen Rekord in der dritten Liga und musste leider seine Laufbahn aufgrund von Verletzungsproblemen frühzeitig beenden. Sein letztes Spiel brachte ein märchenhaftes Ende. Manch einer soll sich verstohlen eine Träne aus dem Auge gewischt haben, als er den Platz verlassen hat. Und als er aufhörte, betonten die Fans, dass er einer von ihnen sei. Sein Name bedeutet übrigens der Mann des Volkes. Wir begrüßen Thilo Leugers. Moin, Thilo.
Moin, Dieter.
Ja, schön, dass du gekommen bist. Wir wollen mit dir über den anstehenden Budenzauber Emsland reden, aber natürlich auch über die Zeit nach der Karriere und insbesondere deine Jahre beim SV Meppen. Und es kommen drei Wegbegleiter aus dem Fußball bzw. aus deinem Leben ebenfalls zu Wort in diesem Podcast. Ja, sprechen wir mal über den Budenzauber. Steht am 4. Januar 2025 an. Wollen wir die Tür mal einen Spalt weit öffnen? Du bist zum zweiten Mal dabei bei dem Turnier für Traditionsmannschaften. Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass du mitspielst?
Ja, ich weiß gar nicht, wie das im Endeffekt, ich glaube, Falle, also Frank Faltin hat mich angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, mitzukicken. Und letztes Jahr hat es auch einfach richtig viel Bock gemacht. Deswegen freue ich mich schon auf das Kommende. Ja, ich habe echt Bock drauf.
Wie oft kommt man da zusammen als Mannschaft? Wie oft trainiert ihr? Wo trefft ihr euch?
Wir sind jetzt zweimal zusammengekommen. Wir haben in der Turnhalle bei der Schule in Meppen trainiert, haben zweimal vorher gekickt, vor und nach Weihnachten, und um ein paar Abläufe einfach mal reinzubekommen und sich gegenseitig auch nochmal wieder zu treffen, weil irgendwie so ein Jahr, man nimmt sich das immer vor, auch zwischendrin nochmal was zu machen oder auch mal so zu kicken, kommen wir irgendwie nicht dazu. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man sich einmal vorher nochmal trifft und ein bisschen, ja, und auch wenn es dahinter ja dazu gehört, ein bisschen zu schnacken, aber auch einfach ein bisschen zu kicken.
Mhm. Im letzten Jahr habt ihr das Finale erreicht, habt da 0-4 gegen Bielefeld verloren. Es wäre also fast der zweite Sieg nach 2021 gewesen. Ja, was braucht man denn, um in der Emsland Arena erfolgreich zu sein?
Ja, eine gute Truppe. Ich finde, die haben wir. Also ob es jetzt fußballerisch, aber auch von den Charakteren her ist, braucht man einfach eine gute Truppe. Ich glaube, Fitness ist ziemlich entscheidend. Ich finde, das hat man im Finale vor allem gesehen. Da sind Bielefeld war einfach auch um einiges einfach fitter und ehrgeiziger vielleicht auch noch. Obwohl ehrgeizig weiß ich nicht, aber auf jeden Fall fitter und nochmal ein Stückchen heißer vielleicht als wir. Das brauchst du auf jeden Fall. Also ohne Fitness tatsächlich, das fällt einem jedes Mal wieder auf. Halle, jeder, der mal eine Halle gekickt hat, weiß, dass nach einer Minute gefühlt ist man platt. Und wir sind nach einer halben Minute platt und schleppen uns noch rum. Und Bielefeld war einfach, die waren noch jung, wirklich in der ganzen Mannschaft jung und auch einfach fit. Ne?
Mhm. Ja. Später auf diesem stumpfen Kunstrasen in der Emsland Arena, bist du da gut vorbereitet mit deinen Knochen? Oder?
Ja, ich sage das immer wieder, so das erste Spiel klappt ganz gut, danach schleppe ich mich so ein bisschen rum, ich brauche einen guten Wechselpartner, der wirklich auch fit ist und vielleicht ja, 70% der Spielzeit übernehmen kann danach. Aber grundsätzlich macht Halle einfach Bock. Ne? Das hat man früher immer gemacht, da hat es mir schon am meisten Spaß gemacht. Und jetzt auch wieder, und bei so einem Event, da kann man auch mal gut über die Knochen hinweg hören.
Mhm. Du wirst am 9. Januar 34 Jahre alt. Wie hältst du dich generell fit? Spielst du noch bei Vorwärts Nordhorn in der alten Herrenfußball?
Ja, tatsächlich. Also auch da ist es so, dass ich vielleicht nicht jedes Spiel mitmachen kann, weil es dann vielleicht erstmal familiär nicht geht, aber auch von den Knochen her nicht geht. Aber sonst versuche ich bei den Trainingseinheiten dabei zu sein und bei den Spielen da zu sein. Und tatsächlich in der Grafschaft ist es ja auch so, dass man eine Liga spielt. Ah, okay. Also wirklich eine Altherrenliga, wo man auch wöchentlich samstags die Spiele hat. Wo es auch noch gut zur Sache geht, also von daher bin ich vorbereitet für den Blutzauber.
Okay, wie steht ihr da in der Liga?
Nicht so gut. Also wir sind jetzt letztes Jahr aufgestiegen in die, tatsächlich gibt es in der Grafschaft 3 Klassen, ich glaube die A, B und C Liga, jetzt sind wir in der A-Liga oder A-Klasse und da sind, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall geht darum, ob wir es schaffen oder nicht.
Ja, okay. Ja. Ja, was passiert denn da eigentlich beim Bubenzauber in der Kabine? Ist das so ein bisschen so eine Art Klassentreffen für Ehemalige oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, im Endeffekt schon. Also ich meine, man hat natürlich nicht mit jedem zusammengespielt, der da ist, aber mit dem Großteil schon. Und jetzt kommen ja auch noch wieder ein paar dazu, die mit, wie du eben sagtest, beim Aufstieg dabei waren. Und das ist dann einfach auch, ja, ist einfach eine coole Zeit, ne? Weil du einfach auch über viele Anekdoten oder viele Sachen, die passiert sind, früher einfach auch nochmal... Ja, die kommen dann irgendjemand hat noch mal einen. Und ja, es ist wirklich tatsächlich ein bisschen Klassentreffencharakter hat es schon. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, sobald du dann irgendwie den Schritt da in die Halle reingehst, willst du das auch gewinnen. Und da ist jeder, der da mitspielt, ob es jetzt wir als Metten sind oder die Gegner, sind da alle gleich. Und dann geht es halt auch rund. Ja.
Also beginnen dann doch relativ häufig die Sätze mit, weißt du noch, damals und diese Geschichten und so.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das fängt jetzt schon an, wenn man sich trifft zum Kicken. Da sind die Sachen einfach, wenn man danach noch in der Runde zusammensitzt, ja, das sind natürlich die Highlights und das ist wie, wenn man sich mit Abi-Kollegen trifft von früher oder was weiß ich, da gibt es immer irgendwelche Geschichten, wo du einfach nur denkst, ach ja, die gibt's, das war ja auch noch, ja, es macht wie immer richtig Spaß.
Also ihr spielt in der Gruppe gegen den HSV und Osnabrück, du hast gerade schon gesagt, der Ehrgeiz ist natürlich dann immer noch irgendwie auch groß, die ersten zwei Mannschaften erreichen das Halbfinale. Was ist da für euch so das Minimalziel? Ist es so das Halbfinale? Oder?
Ja, ich meine, wir waren letztes Jahr im Finale und in der Truppe hat sich, glaube ich, jetzt nicht viel verändert. Da hoffe ich schon. Und ich meine, dann müsstest du mal im Idealfall ein Spiel gewinnen. Das hoffentlich schaffen wir. Und ich meine, die sind einfach alle auch heiß und freuen uns drauf. Und ich glaube, ich meine, das ist ja immer das Schwierige. Man weiß ja gar nicht, wer mit welcher Truppe kommt, wer wie fit kommt. Das ist ja nicht, dass man in der Liga Woche für Woche irgendwie sich testen kann und wo steht man eigentlich. Aber klar, wenn wir dann letztes Jahr im Finale waren, dann wollen wir jetzt auch wieder auf jeden Fall ins Halbfinale.
Ja, Meppen muss ja immer gegen den VfL Osnabrück spielen in der Vorrunde. Ist da eigentlich noch sowas wie Rivalität dann oder ist man da so ein bisschen altersmilde geworden?
Ja, kommt vielleicht auch drauf an, wer jetzt dabei ist, ne? Muss ich ehrlich sagen. Also wenn du natürlich auch Gegner hast, die dann damals auch schon die Gegner waren, ist es vielleicht auch nochmal was anderes, weil man sich irgendwie auch schon auf dem Platz irgendwie mal miteinander hatte und so. Das ist, dann kommt dann noch dazu. Aber ich würde schon behaupten, dass da, klar, wenn man da nochmal vielleicht ein Stückchen lieber gewinnen, aber jetzt nicht so intensiv, dass ich sage, das ist wie das Derby, was wir das erste Mal in der dritten Liga gespielt haben. Das ist schon noch ein anderer Charakter.
Ja, wir haben mal mit einem Teamkollegen von dir gesprochen, der jetzt auch beim Bubenzauber an deiner Seite stehen wird, was er über Thilo Leugas so sagen kann. Und es ist David Vesogic, den du halt auch gut kennst aus deiner Zeit beim SV Meppen, der jetzt sportlicher Leiter ist. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören.
Hallo Thilo, hallo liebe Hörer des NOZ Rasenschnacks. Hier ist David Vesogic. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, glaube ich, beim... wo wir ausgeschieden sind oder wo wir es nicht geschafft haben, glaube ich, Frank, Robert und Damir darauf hingewiesen habe, dass wir unbedingt dich dazu holen müssen in unsere glorreiche Truppe, wo viele tolle Mitspieler dabei sind. Ja, ich glaube, dass wir sehr, sehr viel Spaß hatten letztes Jahr, gekrönt durch dein Publikumsliebling, wo wir danach noch das ausgiebig gefeiert haben. Freue mich auch, dass du dieses Jahr wieder dabei bist, wie tolle oder viele tolle andere Spieler auch. Ja, was kann ich zu Thilo sagen? Thilo ist für mich nach dem Fußball ein wichtiger Ansprechpartner geworden, aber auch ein Freund geworden. Ich glaube, im Fußball erlebt man das selten, dass man während des Fußballdaseins auch danach noch eine Freundschaft entwickelt. Und das macht mich sehr stolz, dass ich Thilo als Freund bezeichnen darf. Thilo ist sehr direkt, offen, hat aber auch einen guten Humor, muss ich sagen. Wir konnten sehr, sehr viel lachen in unserer Zeit als, als Spieler, aber auch genauso kontrovers diskutieren über gewisse Dinge. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was ich an Tilo sehr geschätzt habe als Spieler, ist, dass er eine gewisse Balance immer gefunden hat zwischen die Lockerheit vor dem Spiel, aber auch während des Spiels und diesen unbändigen Willen, dieses Fußballspiel zu gewinnen. Und das hat mich wirklich immer sehr imponiert an Tilo. Und ja, ich hoffe, dass er auch diese starken Charakterzüge auch in seiner heutigen Tätigkeit mitnehmen kann. Mich würde nur interessieren, was für ihn nach dem Karriereende oder nach dem Fußballaussein ihn mehr trübt. Das Kabinenleben, das nicht mehr vorhanden ist, oder das Fußballspielen an sich, diese Gier zu haben, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Tilo, weiterhin viel Spaß im Rasenschnack. Wenn du mal wieder einen Fahrer brauchst aus Mike's Pub oder sonstigen Ecken, lass mich das mal wissen. Dann hole ich dich auch wieder ab. Ganz liebe Grüße und eine schöne Zeit euch. Euer David.
Ja, was würdest du ihm antworten? Was ist, ist es diese Kabine, die einem da tatsächlich fehlt, wenn man aufhört? Oder?
Ja, die fehlt einem auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es ja jetzt ein bisschen immer wieder erzählt, dass ich noch ein bisschen kicke. Und natürlich ist es aber auch, macht mir mega viel Spaß. Und auch genau da hat man auch dieses Kabinenleben. Und natürlich hast du es aber in der Fußballkabine, wo es nur wirklich um Profifußball geht, ist es anders. Also die ist noch... Im Grundsatz sind sie gleich, aber gepaart irgendwie ist ja auch, dass jeder eigentlich dem anderen den Platz auch streitig machen will, so ungefähr. Und aber mir fehlt schon brutal diese Kabine, weil man gleichzeitig jeden Tag da hockt und jeden Tag irgendwie eine neue Story hat und jeden Tag wieder da zusammensitzt. Mir fehlt das, wenn du am Wochenende gewonnen hast und du sitzt danach in der Kabine, das Feiern, das fehlt mir extrem. Das Kicken auch, weil es ist mit einem anderen Ehrgeiz besetzt. Also ich weiß schon, dass wenn ich jetzt erzähle über Fußball, dass ich aber sage, ich mache es ein bisschen ruhiger. Ich weiß dann aber auch, wenn ich auf dem Platz stehe, dass ich jetzt auch genauso viel mit dem Schiri diskutiere bei dem alten Herrenfußball, wie ich das in der dritten Liga oder in der Regionalliga gemacht habe. Es ist ein Mix aus beidem, was einem fehlt. Fehlt einem auf jeden Fall beides.
Mhm. Ja, schauen wir mal auf dein zweites Leben, auf das Leben danach, das Leben nach dem Fußball. Was würdest du sagen? Wie sehr bist du da angekommen? Hast du so deine Mitte gefunden, beruflich und privat, oder?
Ja, total. Also ich bin durfte jetzt im ersten fünften Jahr die Firma übernehmen vom Papa. Und klar, es ist auch, gab es einige Proben dabei, wurde ein paar Mal getestet, was auch total dazugehört und was mir jetzt auch in der Zeit total gut getan hat, weil man in den Prozessen jeweils schon gemerkt hat, okay, da nimmst du auf jeden Fall echt viel raus mit für später. Ich muss einfach auch sagen, dass wir haben echt ein tolles Team, was es einem auch echt leicht macht. Und das Gute ist, ich bin ja nicht irgendwie aus der Kalten rausgestartet, sondern ich kannte jeden und jeder kannte mich. Aber trotzdem ist man irgendwie dabei, jeden Tag nochmal neu zu lernen. So. Und das ist schon echt spannend, macht mir super viel Spaß. Und das andere ist halt, jeder, der jetzt nochmal Fußballprofi aktuell ist, der wird es dann mitbekommen, man hat einfach auch weniger Zeit, als dass man das vorher als Profi hatte. Das ist so der größte Anspruch an mich selber, dass ich da noch echt mehr zu Hause sein möchte, weil man einfach auch merkt, die Tage sind dann einfach lang. Und ich bin nicht so gerne Vater geworden, um morgens die Kinder in den Kindergarten zu bringen und abends zum Abendessen wiederzukommen und ins Bett zu bringen. Da muss ich noch gut, das ist ja das Balanceakt, den ich noch so richtig finden muss. Aber auf der anderen Seite genießt man es dann auch, dass Wochenende ist. Und Wochenende ist dann auch wirklich Wochenende und nicht noch, wo spielen wir dann am Samstag oder am Sonntag? Und das tut mir die Wochenenden vor allem, die tun mir schon extrem gut.
Hm. Kannst du nochmal erklären, was du genau beruflich machst? Das weiß vielleicht auch nicht jeder.
Ja, wir betreuen Familien und Kinder im südlichen Emsland, mittleren und südlichen Emsland. Gucken, wo wir unterstützen können, welche Problemlagen es überhaupt gibt innerhalb der Familie oder aber auch im Bezug auf Schule oder. Und gucken einfach, dass wir die Ansprechpartner sind und zu gucken, welche Unterstützung können wir sein, aber auch welche Unterstützung können sie sich noch in Anspruch nehmen, welche Verhaltensmuster sind vielleicht angelernt oder angeeignet, womit sie gut durchs Leben gekommen sind, aber vielleicht nicht immer die passenden sind, um wirklich richtig gut durchs Leben zu kommen. Und da gucken wir einfach, wie wir unterstützen können.
Okay. Also Fußball vermisst du schon ein bisschen, hört man da raus. Und andererseits bist du auch froh, dass es vorbei ist und du nicht mehr diese Wochenenden so durchgetaktet hast.
Ja, ich glaube, jeder hat mal, also wenn man diese Verletzungen, wie ich die dann auch öfter hatte, ich glaube, jeder hat mal in der Zeit dann die Phase, wo man denkt, Oder mache ich was anderes? Ich glaube, das ist auch normal, dass das gehört auch teilweise dazu, wenn man mal Gegenschläge bekommt, dass man irgendwie, dass jeder mal vielleicht so einen Struggle-Moment bekommt, wo man denkt, oh, oder ist doch vielleicht jetzt schon der Zeitpunkt, wo man nochmal guckt, ist was anderes eine Möglichkeit? Und das Gute war, dass ich frühzeitig ja den Weg eingeschlagen habe, dass ich mir vorstellen konnte, hier reinzugehen bei Papa, dass ich da schon wusste, wo ich hin möchte. Das gibt mir halt die Sicherheit, um auch zu wissen, ey, ich kann auch guten Gewissens aufhören. Und nicht noch, ey, komm, ich quäl mich nochmal 2 Jahre durch und in der Zeit schaue ich nochmal neu, was eigentlich kommt. Doch, aber ich fühle mich total gut mit der Entscheidung, auch wenn sie nicht komplett freigestroffen wurde, aufzuhören, aber ich fühle mich komplett gut damit.
Okay. Ja, wie tickt Thilo Leugas privat? Wir haben mal jemanden gefragt, der das eigentlich auch ganz gut beurteilen müsste, und zwar Florian Hoff, mit dem du zusammen auch kegeln gehst, der früher in Spelle Fußball gespielt hat, jetzt Spielertrainer bei der SG Flehren ist, sehr gut in der Bezirksliga auch dasteht. Und er hat uns mal ein bisschen erzählt, wie das so privat mit Thilo abläuft. Das wollen wir uns natürlich auch gerne mal anhören.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich muss zuerst sagen, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dass ich ein bisschen was erzählen darf hier über dich, Thilo, über unsere Vergangenheit. Und wenn man jetzt mal zurückblickt, kennen wir uns schon ziemlich lange. Tatsächlich ist es so ja schon gewesen, dass deine Mama und meine Mama zusammen Karten gespielt haben. Und dementsprechend ist da schon eine sehr, sehr lange Zeit vergangen, wo sich unsere Wege getroffen haben. Schulisch gesehen haben wir uns irgendwie immer miteinander verbunden gefühlt und fußballerisch sowieso. Und zu guter Letzt ist es so gekommen, dass wir jetzt seit mehr als 10 Jahren zusammen kegeln. Das ist eine schöne Nebensportart, die wir da betreiben, mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Ehrgeiz. Und dahingehend möchte ich auch eine kleine Anekdote erzählen, die du vielleicht nachher belächelst. Denn dein Ehrgeiz ist sehr groß. Du hast einen sehr hohen Siegeswillen. Und das Verlieren, das fällt einem ab und zu auch immer schwer. Mir geht es genauso. Und auch wir haben mal zusammen Doppelkopf gespielt. Und dort gab es diese besagte Doppelkopfrunde mit 1, 2, 3 weiteren Leuten. Ja, und da war es so, dass du natürlich und auch wir unbedingt gewinnen wollten. Und da wurde über ein paar Regeln diskutiert. Das heißt, du wolltest nicht verlieren, ich wollte nicht verlieren, wir beide wollten nicht verlieren. Und zeitgleich hat jeder darauf bestanden, dass die eine Regel die richtige ist. Und da bekommt man sich wie im Sport auch mal in die Haare. Es hört sich jetzt vielleicht wilder an, als es wirklich war. Aber das hat mir nochmal gezeigt, dass dieser Ehrgeiz, der bei dir einfach da ist, dieser unbedingte Wille zu gewinnen, nicht nur im Sport, im Fußball bei dir so war, sondern auch bei den Kleinigkeiten, bei den Gesellschaftsspielen und auch so gesehen beim Doppelkopf. Genau, und das spricht für dich. Und das hat auch für deine Karriere und deine Laufbahn, deine Lebenslaufbahn gesprochen. Und das ist genau der richtige Weg, den man einschlagen muss, um auch so erfolgreich zu sein, wie du es bist. Eine Frage habe ich noch an dich, die vielleicht auch dann einen Hörer interessiert. Neben dem Kegeln, was wir jetzt betreiben, oder die Gesellschaftsspiele mit der Doppelkopfrunde, die wir mal hatten, welche Sportarten treibst du denn sonst außerhalb des Fußballs gerne, die wir vielleicht nicht unbedingt jetzt von dir erwarten, aber die täglich oder unregelmäßig bei dir einfach am Start sind? Ich würde mich freuen, wenn du die Frage beantwortest. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Rasenschnack und bis bald. Tschüss.
Klingt so ein bisschen nach einem Geheimnis. Müssen wir da irgendwas wissen, Thilo?
Nö, ist überhaupt kein Geheimnis. Also vielleicht, da wird man es nicht erwarten, aber als ich auf Mallorca gespielt habe, war es so, dass ich mit Malik Fatih, wir saßen bei mir auf der Terrasse und wir haben überlegt, oder ich habe immer gesagt, hier ist der Golfplatz nebenan, ich wollte immer schon mal die Platzreife machen. Okay. Und Malik ist immer der Typ gewesen, der mich da schon oft mal auch mitgenommen hat und so und unterwegs war und dann gesagt hat, ja, aber dann machen wir das jetzt. Ich sage, wie jetzt? Und dann hat er direkt sein Handy rausgeholt, hat die erste Golfagentur da angerufen, wollte ich schon was sagen. Und wir haben die Platzreife gemacht und das mache ich bis jetzt immer noch gerne, dass ich Golf spiele.
Okay.
Kommen tatsächlich, wie er gesagt hat, unregelmäßig ist ein gutes Stichwort, weil da komme ich tatsächlich in letzter Zeit. Ich glaube, ich war in diesem Jahr einmal. Mein Vater habe ich damals irgendwie auf Mallorca noch angefixt, der spielt Golf und meine Mama dadurch dann auch jetzt. Also die spielen tatsächlich regelmäßig Golf und ich bin derjenige, der nicht unterwegs ist. Aber ja, Golf ist tatsächlich die Sportart, die ich echt gerne mache.
Ah, okay. Malik Fatih, der unter Jogi Löw dann auch Nationalmannschaft gespielt hat, mit dem du in Spanien zusammen gespielt hast. Können wir gleich noch vielleicht nochmal drauf eingehen. Ja, blicken wir mal auf die Zeit beim SV Meppen. Du bist ja dann früh sozusagen von deinem Heimatclub Heidekraut Anderfenne zu Twente Enschede gegangen, hast da die Ausbildung, ich glaube 14 Jahre lang bist du ausgebildet worden in den Niederlanden, hast 2010 als 19-Jähriger Champions League gespielt gegen Werder Bremen und Inter Mailand. Welche Träume hattest du damals so zu dieser Zeit?
Ja, im Endeffekt hatte man genau die, ne? Also als Kind hat man... Habe ich gefühlt in jedes Freundealbum geschrieben, ich möchte Fußballprofi werden. Und da wurdest du dann, ja, bei den einen oder anderen Lehrer wurdest du dafür belächelt oder irgendwo anders auch. Aber das war immer der Traum und meine Hoffnung, dass man es schaffen könnte. Dass es irgendwie gefühlt direkt mit dem zweiten Profispiel, das ich mache, dass das Champions League ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, eine total schöne Zeit. Aber auch natürlich ist das so ein, da kommt das gefühlt der Höhepunkt vielleicht deiner Karriere einfach auch zu früh, um das überhaupt realisieren zu können, verstehen zu können. Total schön jetzt im Nachgang betrachtet, dass man das geschafft hat, dass man das spielen durfte. Ich weiß auch die Umstände, wie es gekommen ist. Natürlich waren viele Verletzungen und so auch dabei. Und trotzdem war das so der erste Schritt da rein. Und das war schon, ja, ein großer Schritt von gefühlt A-Jugend vor ein paar Zuschauern direkt dann irgendwie nach Eindhoven mit 50.000. Das ist dann schon... Ja, aber das war eigentlich immer der Traum, den man hatte.
Mhm. Ja, ich habe natürlich nochmal nachgeguckt, gegen wen du damals gespielt hast. Bei Werder waren es Pizarro, Mertesacker, Thorsten Frings, der später dein Trainer war. Bei Inter Eto'o, Lucio, Snyder, Materazzi, Benitez war Trainer damals von Inter Mailand. Hast du das damals überhaupt irgendwie realisieren können? Ich meine, San Siro ist natürlich auch ein gigantisches Stadion. Ja. Konntest du das überhaupt in dem Moment realisieren oder ist das erst später irgendwann gekommen?
Ja, es ist immer schön, jetzt drüber nachzudenken und darüber zu sprechen. Und ich habe oben in meinem Büro auch damals ein Trikot getauscht mit Mertesacker. Das habe ich mir aufgehängt, weil es tatsächlich schon irgendwie was Besonderes ist für mich auch einfach. Ja, und San Siro ist natürlich irre gewesen. Ne? Als gefühlt Kind wollte ich schon fast sagen, aber war man da ja noch, wenn du dann die Spieler, die du gerade aufzählst, daneben hältst. In dem Moment war es einfach... Ja, mach deinen Job, ne? Das war normal. Und dann war der ja auch so getaktet, dass es innerhalb von 2 Tagen ging Schlag auf Schlag. Da hattest du nicht viel Zeit darüber nachzudenken und hattest auch keine Zeit darüber nachzudenken. Genieß jetzt mal bitte die Hymne, weil die musst du jetzt aufsaugen. Das würde ich mir im Nachgang, würde ich sagen, wenn ich das noch mehr genießen könnte, diese Momente, dann wäre das echt cool. Mhm. Weil dann hätte man sie noch präsenter. Aber das war zu dem Zeitpunkt schon geiles Gefühl, ist es jetzt auch noch und trotzdem denkt man, ach, so ein bisschen mehr noch aufsaugen wäre schon cool, aber wenn du die Namen jetzt sagst, auch ja, mit Frings, ja, ist auch lustig, dass er dann natürlich mein Trainer noch wurde, und in meinem ganzen Stadion waren ja gefühlt, kannte man ja die Hälfte, wollte ich schon fast sagen, weil einfach auch viele aus meinem Dorf Bremen-Fans sind, meine ganze Familie dann irgendwie hingefahren ist, was natürlich auch cool ist, dass du in Deutschland schon spielst. Ja, einfach coole Momente.
Mhm. Du hast gesagt, das war dann dein Job, der Job des Linksverteidigers, meine ich, nachgeschaut zu haben. Ja. Das war nicht deine beste Position, oder?
Nee, ich weiß gar nicht. Letztens habe ich das schon mal irgendwann gesagt und dann, ich bin ja schon verdammt schnell. Aber wenn dann so ein Viaviani der gefühlt auf dem im Zug daher fährt, dann hast du schon gedacht, oh, bitte hast du nicht so viel Raum und nicht so viele 1-gegen-1-Situationen, weil wenn der mit Tempo kommt, dann wird das ganz eng heute Abend. Aber ja, ich meine, das meinte ich eben mit auch durch Glück, was immer dazu gehört, aber für die anderen das Verletzungspech dann, aber für mich dann das Glück, dass ich reingeworfen wurde. Ja, aber das sind dann vielleicht, ich weiß nicht, danach habe ich es nicht mehr oft gespielt, aber in dem Moment hat es ganz einigermaßen, würde ich sagen, hat es geklappt.
Mhm. Ja, der Aufstieg war natürlich, du warst wirklich total jung, dann gab es so diesen kleinen Knick, du bist auch nach Breda ausgeliehen worden, hast dir dann da, glaube ich, den ersten Kreuzbandriss zugezogen. War es dann auch ein halbes Jahr vereinslos? Wie schwierig war das dann, wenn sozusagen du auf den Höhen Champions League gewesen bist und auf einmal bist du auf Vereinssuche und findest erstmal so schnell keinen?
Ja, dann, man musste sich erstmal, also man sagt ja immer, wenn du dann auf dem Niveau gespielt hast, dann willst du nicht zurück. Mir war schon klar, dass ich nicht auf Champions League Niveau, dass das ein Leben lang weitergeht. Also ich konnte schon ganz gut einschätzen, was ich konnte. Vielleicht, dass es Champions League einen Tacken zu hoch war, vielleicht in dem Moment oder auch sowieso in der ganzen Karriere. Aber trotzdem war das dann natürlich der Moment, wo du denkst, warte mal, jetzt findest du keinen Verein. Das ging jetzt aber verdammt rasant. Ne? Und irgendwie das Jahr in Breda war ich ausgeliehen und bin dann wieder zurückgekommen nach Enschede. und habe mir dann in meinem letzten Vertragsjahr mein Kreuzband gerissen. Mhm. Und war dann halt, ja, habe ein halbes Jahr in der zweiten Mannschaft gespielt und habe mir dann mein Kreuzband gerissen und bin dann ja auch irgendwie ganz weg gewesen. Ja, war jetzt nicht eine coole Zeit, ne? Mhm. Zum Glück habe ich da auch schon meine jetzige Frau kennengelernt, hat verdammt gut getan, dass man da vielleicht auch die Zeit sogar dafür hatte, so sich intensiver kennenzulernen. Aber ja, wenn du dann irgendwie, da gesagt, bin ich wieder bei dem Punkt, drüber nachdenken oder doch was anderes machen. Ja, das war schon eine Zeit, wo ich, boah, da lässt man schon Körner und denkt über alles nach. Ne? Hm. Ja.
Du hast, glaube ich, sogar zu der Zeit dann 2014 auch schon mal beim SV Meppen mittrainiert. Hm. Du bist aber dann auf Mallorca bei Atletico Baleares gewesen. Das war ein Drittligist. Ich glaube, heute spielen die vierte Liga, meine ich, nachgeschaut zu haben. Dann bist du im Sommer 2016 zum SV Meppen gekommen. Hm. Ich kann mich noch erinnern, als du damals gegangen, oder so die Anfangszeit, so Twente Enschede, hast du diese Justin Bieber-Gedächtnisfrisur. Da warst du noch so ein junger Kerl. Ja. Und dann warst du sozusagen ein paar Jahre unter dem Radar. Und als du wiedergekommen bist, so 3 Tage Bart wie ein erwachsener Kerl, hm, auf einmal im Emsland gewesen. Wie hat dich dann Christian Neiter damals überzeugen können, hm, zum SV Meppen zu gehen?
Ja, ich meine, Christian hatte ich dann ja, wie du sagtest, in dieser kurzen Phase da kennengelernt. Mir war es im Endeffekt schon wichtig, einfach auch wieder nach Hause zu kommen. Und mhm, die Phase hatte ich immer mal wieder auf Mallorca oder ob es in Breda war. Bin schon irgendwie auch einer, der gerne zu Hause ist, muss ich ehrlich sagen. Also mir hat es verdammt gut getan, weg zu sein. Aber es tat auch umso besser, wieder zurück nach Hause zu kommen. Aber da musste er mich gar nicht viel überzeugen, weil mir war es verdammt wichtig, wieder hierhin zu kommen. Und dann auch das erste Mal irgendwie im Emsland Fußball zu spielen, also außer als, was Flo eben sagte, vielleicht beim in einem Minikicker oder so. Ja, also da braucht es nicht viel Arbeit, um wirklich so überzeugt zu werden.
Mhm. Aber das war ja diese Sommerpause, als der Feierabendfußball in Anführungszeichen ausgerufen wurde, auch aufgrund der finanziellen Geschichte beim SV Meppen. Und dann seid ihr gerade in dem Jahr auch noch aufgestiegen. Was verbindest du eigentlich mit dieser Zeit, dritte Liga SV Meppen?
Boah, wo ich David eben gehört hatte, und da hat er ja auch noch ein paar Mal dieses, er könnte mich noch aus dem Mike's Pub abholen. ja, das passte einfach alles. Ja. Wir hatten wirklich, wirklich Leute da auch dazugekommen. In dem Jahr, wo ich gekommen bin, da passte wirklich das eine in das andere. Und waren ja auch einige dabei, wo es bei den anderen Vereinen nicht funktioniert hat und da wirklich komplett durchgestartet sind. Ob es jetzt ein Benny Giert ist, ob es ein Marius Kleinsorge ist oder nachher Marco Comenda oder. Aber was, glaube ich, zu der Zeit das Besonderste war, war wirklich die Kabine. Mhm. Also wirklich, wie viel Spaß wir miteinander hatten, wie viel wir unterwegs waren, wie viel wir gemacht haben. Das war schon ganz, ganz, ganz was Besonderes. Und das verbinde ich auch damit, das, was David sagte, unterwegs zu sein, gemeinsam was zu machen. Und nicht umsonst hat man diese, wie er sagte, Freundschaft, entwickelt sich ja nicht einfach daraus, weil wir irgendwie 3 Jahre zusammengespielt haben. Kommt natürlich gelegen, dass wir beide irgendwie nicht weit voneinander entfernt wohnen, das gehört auch dazu. Aber ja, man, es sind einfach Freundschaften daraus entstanden. Und das hast du sonst in den anderen Zeiten, ich auf jeden Fall, so intensiv wie beim Meppen nicht. Mhm. Das ist schon ganz was Besonderes.
Ja, ja. Du hast dann 2020 diese Fersenprobleme gehabt, hast dann erst ausgesetzt, dann nochmal wieder kurz gespielt, dann kam die Operation, da bist du längere Zeit raus gewesen, hast dir dann kurz vor der Saison 2021/22 im Training das Kreuzband gerissen, bist in 5 Jahren 6-mal operiert worden. Wie sehr hast du da auch vielleicht auch mit deinem Körper auch so ein bisschen gestruggelt, weil du gedacht hast, Mensch, warum packe ich das nicht mehr?
Ja, man überlegt ja auch im Nachgang, hast du eigentlich immer so gelebt, wie man das als Profi tun müsste? Also ich glaube, ich brauchte es auch für meinen Kopf, genauso zu leben, wie ich gelebt habe. Ich glaube, dass man bestimmt ein paar Sachen hätte anders leben auch können und müssen, um wirklich dieses Profileben auch länger leben zu können. Ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass man da auch das schon das Leben auch genossen hat. Vielleicht nicht in vollen Zügen, aber schon in großen Zügen. Und ja, klar gehört das auch dazu, dass man drüber nachdenkt, ey, ist das noch, schafft dein Körper das noch, über die Distanz zu gehen, wie das die Jungs, die dann irgendwie noch dann neu dazukommen in jüngeren Jahren, von auch noch, wenn es wieder Marco Comenda ist oder so, von Profivereinen, wo die dann, wo du schon siehst, okay, die haben in der Jugend aber nochmal anders Kraftfutter bekommen. So, ne? Ja, also klar überlegt man dann mit seinem Körper, wie lange schaffst du das noch? Und der Kreuzbandriss, der gehörte dann natürlich irgendwie, im Endeffekt war das so in dem Moment, wo es passiert ist, gucken, wie du da wieder zurückkommen kannst. So.
Ja, dann kam dieser 7. Mai 2022, der Tag deines Abschiedsspiels, in Anführungszeichen, es war ja kein Abschiedsspiel, aber dein letztes Spiel als SV Meppen-Spieler. Du hast dann beim 3-2 gegen Eintracht Braunschweig dein letztes Spiel gemacht, Mannschaft das letzte Mal aufs Feld geführt, da gab es früh einen Elfmeter. Wirst du heute eigentlich noch drauf angesprochen, auf diese Geschichte?
Ja, total viel.
Ja?
Und auch, aber auch da muss ich sagen, total gerne auch. Weil, was ich eben gesagt habe, dass man nicht genug aufsaugen konnte und genießen konnte am Anfang, so mit Champions League, das kommt man da umso mehr. Und da habe ich auch versucht, alles mitzunehmen. Ne? Also wirklich jede, ob es jetzt das Essen nochmal ist mit den Jungs vorm Spiel oder ob es den nochmal in der Kabine nochmal vorher. Und natürlich hat man dann auch eine Lockerheit da irgendwie dabei, wo man weiß, okay, allzu lange geht es heute nicht und das ist wirklich das letzte Mal und genieße es einfach. Aber ja, da kommen noch einige, weil wir einfach auch echt lange und gefühlt habe ich das Stadion leer gekauft an Tickets, die noch da waren, weil es waren wirklich, ich glaube, 50, 60 Leute an Familien und Freunde da und wenn man danach noch wirklich einige Stunden da zusammengestanden und ein Bierchen getrunken hat, ja, das hat man. Da werde ich auch echt noch oft drauf angesprochen, aber das ist auch echt ein schönes Erinnerung.
Ja, und wie ist es dann am Morgen danach? Klar, vielleicht auch ein bisschen verkatert, weil ihr ein paar Bier getrunken habt, aber so das Gefühl, schön, dass es vorbei ist oder auch so ein bisschen das Gefühl, Mensch, was nun?
Ja, das ist. Bei mir war es zum Glück, dass ich wusste, was kommt. Und das ging in eins über. Und weil ich war ja eh schon drin und ich habe dann auch das weitergemacht, was ich vorher auch gemacht habe. Aber natürlich ist es auch so, okay, das hast du jetzt nicht mehr. Und ich weiß noch ganz am Anfang, wie die Jungs immer in der Kabine gesagt haben, genieß die Zeit, irgendwann ist sie vorbei. Und du hast gesagt, ja, ne, erzähl du mal, ich habe noch 10 Jahre und lass mal gut sein. Ja, aber kommt dann immer schneller, als man irgendwie denkt. Aber nee, ich bin da total fein mit, mir geht's echt gut und ging es auch direkt danach gut, weil ich einfach auch eine genügend Zeit davor hatte mit der Verletzung, um wirklich da auch mit, ja, zu Hause mit meiner Frau darüber zu sprechen, mit meiner Familie darüber zu sprechen, mit Freunden darüber zu sprechen, dass ich da auch entspannt und gut mit abschließen konnte.
Wie war denn diese Idee entstanden, dass man dich nicht kurz vor Schluss einwechselt und du dann vielleicht noch irgendwie 2 Minuten spielst, sondern dass du aufläufst und dann nach 5 Minuten oder was rausgehst? Ich meine, das ist ja eher eine ungewöhnliche Maßnahme. Ich glaube, für Braunschweig ging es sogar noch irgendwie um ein bisschen
was. Ich glaube, die konnten da sogar aufsteigen, direkt in dem Spiel oder Meister werden, weiß ich gar nicht. Ja. Auf jeden Fall den Aufstieg fix machen. Ich habe mit dem Trainer gesprochen, dass ich gerne, wenn es möglich ist, anfangen könnte. Und bin auch super dankbar, dass er mir das ermöglicht hat. Der Plan war eigentlich nicht nach 7 Minuten oder mein Plan war nicht nach 7 oder 5 Minuten runterzugehen, sondern ich guck mal, wie lange das dann irgendwie so geht.
Okay.
Ich glaube, dem Trainer war es ganz lieb, dass ich früh runter bin, weil er einfach wusste, dass ich nicht fit war. Aber ich habe in dem Moment, als dann der Elfmeter kam und das Tor gefallen ist, habe ich gedacht, was soll jetzt noch kommen? Also was für ein Highlight oder was soll jetzt noch besser werden als dieser Moment? Und war ganz froh, dass ich Mario auch zeigen konnte, mach ruhig jetzt schon, wechselt mich ruhig jetzt schon aus, ist alles in Ordnung, mehr brauche ich nicht.
Ja, es war auch irgendwie ein kitschig schönes Ende. Deine Frau stand ja an der Seitenlinie, Luka Tankic ist für dich eingewechselt worden, hat deine Kapitänsbinde übernommen. Wie emotional war das für dich? Weil man hat dir in dem Moment nicht irgendwie ansehen können, wie es in dir aussah.
Nee, ich war überhaupt nicht traurig, weil, wie gesagt, ich glaube, ich vorher gut abschließen konnte damit. Ich hatte tatsächlich nur einen richtig emotionalen Moment oder zwei. Das war, ich wusste nicht, dass ich mit Mara einlaufen kann oder werde, so auf dem Arm. Da habe ich mir vorher auch gar nicht so die Gedanken gemacht. Dann stand meine Frau da. Da musste ich im Spielertunnel einmal kurz schlucken. Und ich dachte, du kannst jetzt hier nicht im Spielertunnel eine Träne verdrücken, dann sitzt nicht drin. Und danach die Runde auch mit Mario so zu laufen und man einfach auch gemerkt hat, puh, stehen noch echt lange hier die Leute und applaudieren. Ja, das tat auch total gut. Der Moment runterzugehen war, wie gesagt, das war total in Ordnung. Da habe ich einfach nur genossen, dass es jetzt dann auch so ist, wie es ist.
Mario Neumann, der auch sein letztes Spiel als Co-Trainer machte. Was ich mich damals gefragt habe, ihr habt das erst kurz vor dem Spiel verkündet, dass du zurücktreten wirst. Warum habt ihr das eigentlich so spät gemacht? War es eine kurzfristige Entscheidung? Nein, wahrscheinlich nicht.
Ja, also bei mir hat es schon noch lange gedauert. Ich hatte ehrlich gesagt aber auch nicht, es ging bei uns in der, ja, ich wollte nicht, dass ich 1000-mal darauf angesprochen werde und jetzt ist es bald Schluss und jetzt ist bald Schluss, sondern ich wollte auch einfach sagen, okay, dann ist Schluss und dann bin ich weg. Und ich glaube, so früh habe ich mit dem Trainer auch noch nicht über die Entscheidung gesprochen. Weil es war ja dann auch, ich weiß gar nicht, wie die Saison im Moment da verlief, aber es war einfach auch noch viel, viel Arbeit so gefühlt. Und da war es mir nicht wichtig oder da habe ich gedacht, das ist nicht das Wichtigste, dass ich jetzt aufhöre, sondern wir müssen erstmal gucken, dass wir alles entspannt irgendwie entscheiden können und dann gucken wir weiter. Aber das war so, ja, ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist, muss man sagen.
Okay, also kurz und knackig, dann einfach ohne großes Aufsehen sozusagen. Ja. Zu der Zeit war Rico Schmidt Trainer. Du hast also dann Christian Neidhardt erlebt als Trainer, Thorsten Frings als Trainer in Meppen, Rico Schmidt und Ernst Middendorp war dann später sozusagen nochmal. Was würdest du sagen, was konntest du von diesen Persönlichkeiten ja dann auch lernen? Was war vielleicht typisch für sie? Oder hast du vielleicht eine Anekdote zu erzählen?
Eine Anekdote? Ja, mit Christian verbindet man natürlich irgendwie den Aufstieg und mein erster Trainer in Meppen und auch lange Jahre Trainer, Aufstiegstrainer. Also das ist schon noch die intensivste Beziehung, würde ich sagen. Wo man auch einfach, was er am meisten hatte, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich musst du so das musst du als Trainer mithaben können, zu wissen, hier ist die Grenze, dass man das als Spieler weiß, das ist die Grenze, geht es darüber hinaus, wird es eng,
okay.
Aber auch gleichzeitig zu wissen, ich gebe euch die Leine und ihr bewegt euch in dem Rahmen und ihr klärt das in der Kabine, wenn jemand diesen Rahmen überschreitet. Und das fand ich total, wo ich dachte, ja, genau das ist eigentlich und weswegen unsere Kabine auch so funktioniert hat, wie sie funktioniert hat, weil wir einfach genau wussten, wir können super viel Spaß haben, wir können auch am Wochenende feiern gehen nach Spielen, da ist keiner böse, wir können auch in der Kabine ein Bierchen trinken, das ist alles in Ordnung, aber wenn es um Arbeiten geht, dann geht es um Arbeiten und da war auch jeder klar darin und das sind eigentlich die, das würde ich sagen, das habe ich am meisten mitgenommen.
Mhm. Ja, so habe ich ihn auch erlebt im Trainingslager in Belek, also auf dem Platz ist das schon knackig gewesen, da gab es auch keine Entschuldigung, sondern da wurde dann auch vernünftig gearbeitet und abseits war es dann halt eine andere Geschichte. Ne?
Ja, und dann, das passt eigentlich auch ganz gut zu mir, also wenn David hat das ja eben gesagt, so auf dem Platz, das ist halt, ja, da wird gearbeitet und dann kann es auch laut werden und dann kann es auch hart werden, aber das heißt nicht, dass man nicht danach in der Kabine stehen kann und ganz normal miteinander sprechen kann. So, das passte von der Art her in diesen Situationen ganz gut zu mir. Ne?
Ich weiß, dass du nicht gerne öffentlich darüber redest, aber natürlich müssen wir nochmal auf diese Geschichte zurückkommen, als du mal sportlicher Leiter gewesen bist für 4 Wochen. Wie blickst du da heute darauf zurück? Sagst du, okay, das war eine richtige Entscheidung, auch eine konsequente Entscheidung, oder sagst du, ich hätte damals auch vielleicht dranbleiben sollen?
Ich glaube, dass es die richtige Entscheidung ist. Glaube aber auch, um auch drüber nachzudenken, dass die Entscheidung, wie sie dann entstanden ist und dass ich dann natürlich auch, wie ich bin, hitzig und ich weiß auch, dass ich, wenn ich was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das durchsetzen und zu der Entscheidung stehe ich auch immer noch so, zu beiden, zu der Entscheidung, dass ich das so haben will und zu der Entscheidung des Rücktritts und trotzdem verstehe ich auch mittlerweile besser, dass wenn ich diesen Verein, keine Ahnung, wie lange machen sie es, Heiner und Andreas und die anderen, wie lange machen sie es, keine Ahnung, 15 Jahre oder so, dass die dann natürlich nicht sagen, hier ist einer 4 Wochen und jetzt entscheide mal. Ja, das ist im Nachgang natürlich klar, dass man da schon nochmal anders drüber nachgedacht hat. Trotzdem glaube ich, dass die Entscheidung auch richtig war für mich und auch für die, die dann danach das übernommen haben.
Ja. Du hast da in diesen 4 Wochen auch intensiv mit Ernst Middendorp zusammengearbeitet, der ja auch aus dem südlichen Emsland kommt, den du, glaube ich, auch familiär schon irgendwie vorher kanntest.
Ja, er kommt aus Anderfenne.
Genau. Also Wie waren diese 4 Wochen? Was hast du vielleicht von ihm mitnehmen oder von ihm lernen können? Er ist ja schon ein sehr starker Charakter, finde ich auch. Der sehr, sehr viel auch gearbeitet hat für den SV Meppen.
Ja, super intensive Arbeit auch gemacht hat. Ne? Ich glaube, dass wir an 1-2 Punkten komplett unterschiedlicher Meinung waren. Das war aber für ihn okay, das war für mich okay.
So. Zum Beispiel?
Umgang mit Situationen, wenn irgendwas vorgefallen ist, hätte ich anders reagiert. Das war okay. Für ihn dann okay, wenn ich anders entschieden habe und er anders entschieden habe. Das war total sauber und total fair. Das, was ich am meisten mitgenommen habe, ist dieses die Arbeitsmoral. Da war er sehr intensiv. Also ich glaube, nicht viele Trainer erlebt, die so viel gearbeitet haben dann auch wirklich beim Verein. Und zu wissen auch, dass es was anderes ist, ob man mit ihm auf dem Fußballplatz arbeitet oder man sitzt nochmal mit ihm im Büro und unterhält sich anders. Das ist schon nochmal auch was, einfach eine andere Ebene und auch ein anderes Unterhalten. Ne?
Okay. Wie war es denn für dich, als Lukas Beniermann Trainer geworden ist und David Vesogic ist ja jetzt schon ein bisschen länger sportlicher Leiter. Das war ja auch eine Idee, den beiden, als du sportlicher Leiter gewesen bist, ein bisschen mehr Verantwortung für die erste Mannschaft zu geben. War es nicht ein komisches Gefühl, als du dann gehört hast, hey, jetzt macht Lukas doch den Trainer?
Nö, überhaupt nicht. Überhaupt gar kein komisches Gefühl, eher im Gegenteil. Also ich bin da immer noch von überzeugt, dass Lukas ein super Trainer ist und auch ein super Trainer für den SV Meppen, gerade weil er die ganzen Strukturen beim SV kennt, so wie er sie kennt und irgendwie auch ja über Jahre im Jugendbereich mitgeprägt hat oder sogar geformt hat. Und ich glaube, deswegen ist er auch der richtige Trainer und für den, meiner Meinung nach, den richtigen Weg vom SV Meppen. Wie das nachher ausgeht, weiß man ja auch nie. Ne? Und dann ist er ja dort schön und dann kann man auch noch mal auf mich zeigen. Ja, Tilo, du hast die Idee ja irgendwo eingepflanzt. Was auch nicht, ehrlich gesagt, auch nicht so ist. Ne? Also das ist jetzt nicht komplett eine Idee von mir gewesen, sondern da gab es ja auch noch andere, die das irgendwie für sinnig erachtet haben. Deswegen freue ich mich total darüber. Mm.
Kannst du dir dann irgendwann vorstellen, vielleicht nochmal wieder für den SV Meppen was zu machen? Oder ist jetzt dein Leben so ausgefüllt, dass es eigentlich auch erstmal gar nicht in Frage kommt?
Ja, wie du sagst, also im Moment kommt es gar nicht in Frage. So einfach, weil ich auch was ich eben sagte, schon eigentlich jetzt schon zu wenig Zeit irgendwie zu Hause bin vom Gefühl her. Ich super ausgelastet und mir die Arbeit hier super viel Spaß macht und ich auch im Moment irgendwie auch keinen anderen Trainerjob irgendwie bei einem anderen Verein irgendwie zugesagt habe, weil es einfach auch die Wochenenden tatsächlich mir schon heilig sind.
Ja, die Fans hoffen natürlich, dass es irgendwann wieder zurückgeht in die dritte Liga. Wir sollten natürlich jetzt nicht die jetzige mit der damaligen Mannschaft vergleichen, aber was war das Besondere an der Aufstiegsmannschaft aus deiner Sicht? Was braucht man auch, um sowas zu schaffen? Das ist ja jetzt auch nicht so, dass man alle Jahre aufsteigt, sondern das war lange her, dass Meppen im Profifußball gewesen ist.
Ja, was ich eben sagte, ich glaube, da hat viel zusammengepasst. Also viele Charaktere, die sich einfach komplett irgendwie wohlgefühlt haben beim SV Meppen, die auch von Vertrauen gelebt haben, wie eigentlich ja jeder Fußballer, aber die auch extrem vom Vertrauen gelebt haben und das dann auch direkt bekommen haben, und es auch direkt von Anfang an Klick gemacht hat. Ne? Also ob es das erste Spiel war, also 9 Spiele am Stück zu gewinnen oder nicht zu verlieren, ich weiß schon gar nicht mehr, machst du nicht mal eben so. Und wenn du erstmal in so einem Lauf bist, ja, dann war das irgendwie so, ja klar gewinnen wir heute. Und ja klar kommen wir noch ein und noch ein. Und es ging dann immer weiter. Es war dann so ein Selbstverständnis. Und bei im Endeffekt beim Aufstiegsspiel, ja, da haben wir uns alle schon abgeschrieben. Und das tat uns wahrscheinlich, sind wir da super glücklich drüber, weil wenn wir uns alle in der Favoritenrolle gesehen hätten, wäre es was anderes gewesen und wir konnten eigentlich unser Spiel einfach komplett entspannt spielen.
Benjamin Giert war dann schon verletzt gewesen, fehlte in Aufstiegsspielen. Martin Wagner sah im Hinspiel die gelb-rote Karte, fehlte im Rückspiel. Ich habe mit Marcel Gebers kürzlich auch mal im Podcast darüber gesprochen, über die Aufstiegsmannschaft, und da sagte er, ihr hättet auch Dinge manchmal selbst in die Hand genommen, auch auf dem Platz. Muss man das vielleicht auch manchmal so ein bisschen? Ich meine, du hast es schon ein bisschen angedeutet, dass Christian das vielleicht auch erwartet hat, dass ihr zwar einen gewissen Rahmen habt, aber manchmal die Dinge auch wie Zügel selbst in die Hand nehmen müsst.
Total. Und ich glaube, ich weiß auch, was Gebs meint. Also wenn jetzt die Entscheidung trifft, wie der Stand ist 1-1 und entscheiden wir auf dem Platz, wir gehen jetzt nach vorne oder sind wir zufrieden? Das wurde auf dem Platz entschieden. Und da hatten wir einfach zu dem Zeitpunkt auch Charaktere dabei, wo jeder wusste, wenn das entschieden wird, ja, dann machen wir das. So, und da war Christian fein mit und da waren wir Spieler alle fein mit. Und wenn es nachher nicht funktioniert hat, dann wussten wir auch, okay, wir haben es entschieden, unser Ding. So, und da hatten wir einfach aber auch viele Typen dabei, die da gut mitgehen konnten. Und das braucht es halt irgendwie auch.
Einer dieser Typen war Janik Jaskaszewski. Den haben wir auch mal gebeten, uns mal ein paar Infos zu schicken zu dir, zu der Mannschaft damals. Und er hat noch einen sehr interessanten Punkt am Ende. Da bin ich gespannt, was du darauf antwortest.
Hallo Thilo, hallo Dieter, Janik Jaskaszewski hier. Zunächst hoffe ich, dass ihr schöne Weihnachten hattet und die Zeit mit euren Familien auch genießen konntet. Thilo, wir zwei kannten uns ja schon, bevor du nach Meppen gekommen bist, weil wir beide einen Großteil unserer Jugend und du dann auch die Anfänge in deinem Herrenbereich in den Niederlanden verbracht haben. Aber als du dann nach 1,5 Jahren Wellness auf Mallorca auch endlich in Meppen warst, haben wir auch direkt eine Fahrgemeinschaft gebildet, da du ja auch nach Lingen gezogen bist, was, glaube ich, vor allem deinem freitäglichen Kegeln zugute kam. Mir schwebt da noch eine 8 ums Vordereck im Hinterkopf, da kannst du ja gerne nochmal Bezug zu nehmen. Da möchte ich dir gerne auch noch 2 Fragen stellen. Die erste wäre, was aus deiner Sicht sowohl in unserer Aufstiegssaison als auch in den ersten Jahren in Liga 3 der wichtigste Faktor für unseren Erfolg als Mannschaft war. Denn wie du weißt, haben wir ja direkt mit einem Großteil der Mannschaft so eine Art Ritual gebildet, gerade auch nach Auswärtsspielen, durch welches der Tag mit der Ankunft in Meppen eben noch nicht beendet war, sondern wir haben dann noch ein bisschen was fürs Team gemacht in den meisten Fällen. Und die 2. Frage müsstest du den Zuhörerinnen und Zuhörern bitte einmal erläutern. Du hast ja viele Standards bei uns geschossen, allerdings gab es, glaube ich, eine Situation, ich meine, es müsste in Eichede gewesen sein, in der dir gar nicht bewusst war, dass du gerade einen Elfmeter schießen würdest. Denn deine Gestik deutete eher auf das Treten einer Ecke oder eines Freistoßes hin. Wolltest du einfach sicher gehen, dass der Torwart auch bereit für deinen Schuss ist? Ich wünsche euch noch viel Spaß im Podcast, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund und bis bald. Beste Grüße, ciao.
Also ich habe eine Ahnung, bei Ecken hebt man ja manchmal den Arm, um anzuzeigen, dass man jetzt sozusagen anläuft und die schießt. Und was war da in Eichede?
Ja, genau das. Tatsächlich genau das. Und wahrscheinlich kriege ich jetzt noch einen roten Kopf darüber, wenn mir dann so unangenehm war in dem Moment. Weil ich weiß nicht, Eichede war, glaube ich, es stand wir hatten, glaube ich, gefühlte 25 Standards oder 25 Ecken und alles drumherum. Und gefühlt lief ich mehr mit der Arm oben, als dass ich unten hatte. Und eigentlich dachte ich, dass Frankie Simbolo mal den Elfmeter schießt, weil ich dachte, dann kommt er ins Rollen, das ist kurz vor den Aufstiegsspielen. Und Christian war dann nicht so erfreut drüber und sagte, nein, Thilo, du. Und ich dachte, ach so, ja, okay, dann mache ich. Ja, und dann stand ich am Ball und bin angelaufen und habe irgendwie aus Wiederholungsgefahr wahrscheinlich, aus was für Gründen auch immer, meine Hand beim Anlauf gehoben. Und ich habe beim Anlaufen habe ich schon gedacht, oh, Thilo, was ist das denn? Was machst du denn da? Ja, danke, Janni, dass du das noch wieder schön hier hochgeholt hast. Aber ja, tatsächlich habe ich meine Hand gehoben und bin angelaufen.
Hat er den dann gehalten oder hast du verwandelt?
Nee, ich habe ihn reingeschossen. So gut. Ja. Aber die hat ihm nicht geholfen. Also,
ja. Und die Kollegen haben wahrscheinlich total perplex reagiert und sich schon gleich lustig gemacht beim Jubeln über
dich. Ich weiß gar nicht, ob das beim Jubeln direkt oder erst im Nachgang, als ich dann gesagt habe, ich so, ey, was war das denn? Aber ich war wahrscheinlich von den Typen her, die wir da auf dem Platz hatten, wahrscheinlich war es direkt beim Jubeln, dass sie gesagt haben, hä, was mit dir denn?
Ja,
wahrscheinlich
so. Ja, und welches Ritual meint ihr?
Weiß ich nicht.
Ach so. Also ihr habt dann nach den Spielen gerne mal sozusagen ein bisschen gefeiert? Oder?
Ja, also irgendwie hat sich das auch mit, Janni sagt das ja, mit der Fahrgemeinschaft, irgendwie passte das dann auch immer. Und so hat sich das irgendwie, sind wir gemeinsam oftmals dann irgendwie noch ins Mike's Pub und haben da noch ein Bierchen zusammen getrunken. Und da haben sich dann irgendwie, wurde die Gruppe immer größer und immer größer und nachher gefühlt, will ich nicht sagen, dass alle da waren, aber schon ziemlich der Großteil der Mannschaft und das, ja, das hat uns zu der Zeit irgendwie auch ausgemacht und verdammt gut getan.
Ja. Sehr schön. Thilo, ich bedanke mich ausdrücklich, dass du dir die Zeit für Rasenschnack genommen hast. Wir wissen das sehr zu schätzen. Dir persönlich und deiner Familie wünschen wir natürlich alles Gute, vor allem Gesundheit. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Thilo Leugas. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Danke, Thilo.
Danke dir.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ, findest du auf noz.de, in den Audiotheken der NOZ-Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.